Hallo Welt! Das Thema der Woche: politische Mythen. Eugen Pfister spricht digitalen Spielen ihre Unschuld ab. Politische Mythen werden allüberall reproduziert und so unterhaltsam digitale Spiele auch sein mögen, sie sind keine Ausnahme. Wir diskutieren, inwiefern politische Mythen als selbstverständlicher Teil der Spielerfahrung begriffen und reflektiert werden müssen. Im Pixeldiskurs Podcast, Episode 92 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Sophie, ich will ganz ehrlich sein, ich habe nichts vorbereitet für diese Sendung.
Ja, ich auch nicht so wirklich.
Das wird bestimmt gut. Manchmal werden ja so Sendungen, in denen man nichts vorbereitet hat, die werden dann überraschend, werden die dann richtig gut, weißt du?
Ja, hoffentlich.
Ich habe aber auch ein paar organisatorische Dinge tatsächlich. Es gibt Orga, wir machen jetzt Orga.
So im Podcast, das ist das spannendste Thema so für alle.
Das muss
alle,
mit aufgenommen werden, ja.
Man muss das ja auch mal dokumentieren, ne?
Ich möchte gerne ein bisschen Eigenwerbung erstmal machen. Erstmal, der Podcast beginnt mit einer kleinen Werbeeinblendung. Und zwar ist es nämlich so, und das ist auf zweierlei Art und Weise relevant. Einmal als Werbeeinblendung ist es so, dass ich in der nächsten Woche in Berlin auf der Republika bin und dort einen Vortrag halte über die Repräsentation von psychischen Erkrankungen in digitalen Spielen. Am 3. Mai, also am Donnerstag, in dem Panel Rehealth heißt es, ich glaube, das ist um 15.30 Uhr müsste mein Vortrag beginnen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, könnte, also irgendwann im Laufe des Nachmittages jedenfalls.
Schaut ins Programm.
Genau, es gibt da ein Programm. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Personen, die diesem Podcast lauschen, auf der Republika zugegen sind. Wenn ihr ohnehin da seid, dann kommt natürlich sehr gerne vorbei. Es wird sozusagen ein kleiner Einblick in mein Promotionsprojekt, könnte man sagen. Und ansonsten ist es natürlich so, die Eintrittskarten für die Republika sind doch recht teuer.
Ja. Ach, kaum der Rede wert. Wie viel waren es nochmal?
Ich glaube, es sind 200 Euro.
Ja, kann man, legt man mal so auf den Tisch, ne?
Ja, dafür gibt es einen Vortrag von mir.
Totally worth it.
Ich muss dann auch nochmal schauen, und das ist die zweite Art und Weise, auf die das vielleicht relevant sein könnte, ob ich den Vortrag nicht vielleicht etwas später dann auch im Podcast einfach halte. Ob wir das als Podcast-Thema nehmen.
Okay, also so als dialogisches dann, oder willst du einfach so eine halbe Stunde monologisieren?
Ja, das also je nachdem. Ne? Man kann das entweder so machen, dass ich dann quasi erst den Vortrag halte und wieder nach sozusagen drüber sprechen, oder wir machen es sozusagen als Thema der Woche und ich bringe sozusagen meinen Vortrag als Input mit, der dann hin und immer wieder eingestreut wird. Mhm. Das wäre auch möglich. Aber also das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns dann annehmen könnten, zu dem sozusagen die Vorbereitung schon gemacht ist. Wir hatten jetzt zuletzt auch über die Engel in Far Cry gesprochen und über die Ikonografie des Wahnsinns. Und das fügt sich eigentlich da ganz gut dran.
Das stimmt.
Sich ganz gut anschließen. Tagesordnungspunkt Nummer zwei ist, dass wir Grußworte von euch, lieben Leuten, benötigen oder uns sehr wünschen würden. Es ist ja nämlich so, dass wir uns der Folge 100 mit großen Schritten annähern. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich weiß selber nicht, was in dieser Folge passieren wird, aber sagen wir es mal so, die Vorbereitungen haben schon begonnen. Und ein Teil der Vorbereitung ist es auch, dass ihr, liebe Leute da draußen, die ihr uns eifrig lauscht, sei es, dass das diese erste Folge jetzt ist, die ihr hört von uns, oder dass ihr uns schon seit längerer Zeit lauscht. Es gibt eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. Die Telefonnummer ist folgende: 06421 968 9229. Ihr findet die Telefonnummer auch in den Shownotes zum jeweiligen Artikel dann, zur jeweiligen Folge. Wir können die einfach immer in die Shownotes packen bis zu der Folge. Und wenn ihr dort von jedem handelsüblichen Telefon aus anruft, dann hört ihr eine kurze Ansage und könnt uns dann ein kleines Grußwort aufsprechen. Also sozusagen eine Gratulation für 100 Folgen.
Frage für diejenigen, die sich das aus welchen Gründen auch immer nicht trauen oder das auch vielleicht einfach nicht wollen, können die vielleicht auch einfach schriftlich was hinterlassen? Das wäre doch auch möglich, oder?
Ja, klar. Also ich wollte nur
die Option für diejenigen offen halten, die es eigentlich gerne machen würden, aber das nicht wollen. Also, weil, also ich finde, ich persönlich habe unglaublich Angst, auf Anrufbeantworter zu sprechen.
Ja?
Ja, ich
warum?
Das ist super unangenehm.
Was ängstigt dich an Anrufbeantwortern?
Also jetzt inzwischen nicht mehr, weil jetzt bin ich ja an Aufnahmesituationen gewöhnt. Aber früher, bevor ich hier diesen Podcast gemacht habe oder auch andere Projekte irgendwie gemacht habe, wo ich mich selber irgendwie aufnehme, fand ich das super anstrengend und ja, furchteinflößend, weil ich immer so dachte, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt stottere und dann was falsch sage?
Schnell
und dann,
auflegen.
Ich habe wirklich immer aufgelegt, wenn ein Anrufbeantworter kam früher. Jetzt inzwischen geht's, aber früher war das schlimm.
Vielleicht können wir auch, also ich sag's mal so, für das, was ich damit zu tun plane, ist eine Audioaufnahme ideal. Wenn es natürlich in Schriftform ist, in Form eines Kommentares unter jedwede Episode, ja, dann auch immer gerne. Das können wir dann eben, dann lesen wir das sozusagen einfach dann vor in der Folge 100, nehmen das dann quasi mit rein. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Aber wir können es auch so machen. Also, wie gesagt, da kommt eine kurze Ansage und dann Piepston und dann könnt ihr, liebe Leute, ja da drauf sprechen. Und wenn ihr euch versprecht oder euch verhaspelt, ja, oder nicht einen Faden verliert, dann einfach auflegen.
Das ist dann und so, nie wieder anrufen oder den Podcast hören. Am besten.
Umziehen, Namen ändern, ja, Zeugenschutzprogramm.
Richtig.
Nein, also dann oder sagt einfach so, ja, bitte das hier nicht verwenden und legt auf und ruft einfach nochmal neu an. Dann weiß ich sozusagen, wir nehmen jetzt diese Aufnahme nicht. Weil natürlich ist es da nochmal, ist der Druck ja etwas größer. Es ist ja nicht nur für einen Anrufbeantworter, für eine Privatperson, sondern wir kriegen ja einen Audiomitschnitt, den wir in der Sendung verwenden
eben,
wollen.
Ja.
Wenn ihr das aber nicht wollt, dass wir den Ausschnitt verwenden, dann einfach kurz sagen, ja, ich höre mir das dann ja an, ich kriege dann eine Benachrichtigung, hier ist eine neue Nachricht, dann höre ich mir das an. Wenn ihr sagt, hier bitte das nicht verwenden, oder hier, ich rufe gleich nochmal an oder was auch immer, ja. Dann lösche ich die Datei einfach, ja. Also nichts passiert. Niemand wird bloßgestellt aufgrund irgendwelcher Verhaspler. Hm. Wie gesagt, Telefonnummer 06421 968 9229. Wir würden uns sehr freuen über jedwede Grußworte, die wir für unsere Folge 100 verwenden können. Das wird sicherlich schön. Ich freue mich schon sehr drauf. Sophie.
Mhm.
Geht's dir gut? Hast du eine schöne Woche gehabt?
Ja, stressige Woche, aber insgesamt schön, ja.
Immer im Stress. Arbeit, work, 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 work.
Ja, also vor allem Referate vorbereiten und Texte lesen. Studium eben.
Ja.
Und bei dir?
Ja, also ja. Auch so ähnlich Lehre eben. Also
wie safe es ist.
Ich habe jetzt in diesem Semester ja eine Übung und das Seminar, das ich im letzten Semester gemacht habe, war also sehr, hatte ein starkes theoretisches Fundament und insofern hat es viel Vorbereitung gebraucht und war auch in der Durchführung sehr anspruchsvoll. Gab schon immer auch reichhaltig Kram zu lesen und man musste natürlich auch immer in der Situation sein, als Dozent natürlich, dass man auch ein bisschen einen Wissensvorsprung hat, dass man mehr Sachen mit einbringen kann, als es seitens der Studis dann kommt. In diesem Semester mache ich jetzt einen Workshop Games-Journalismus, der hauptsächlich Vorbereitung brauchte, um sozusagen die Studis dann dazu zu bringen und zu motivieren, ihre eigenen Projekte umzusetzen. Und wie kann man das sozusagen machen? Wie verteilt man die Arbeit fair und sowas? Das ist jetzt, geht jetzt alles so seiner Wege. Und jetzt habe ich abgesehen von einigen Dingen, das ist eine eher administrative Art, ja. Man ist dann halt da, man gibt dann ein paar Hinweise, man schaut sich die Projekte an, schaut, dass alles gut läuft. Na, dann, jetzt in 2 Wochen gibt es dann noch einen Interview-Workshop und solche Geschichten. Aber die Vorbereitung ist nicht allzu intensiv für die einzelnen Sitzungen jetzt.
Ja, na dann. Dann ist, warum hast du dann viel zu tun?
Ja, das ist ja nicht mein einziger Job.
Was?
Das ist ja, der Lehrauftrag an der Uni ist ja sozusagen eher, ein etwas bezahltes, mit seichter Bezahlung, sag ich mal so, ein Hobby.
Ja. Ich dachte, du lebst für die Lehre, Stefan.
Tue ich tatsächlich auch, aber die Bezahlungen im universitären Bereich, gerade in der Geisteswissenschaft, sind halt nicht besonders gut. Ja,
ja, das stimmt.
Und das ist aber, also ich bereite gleichzeitig noch eine Vorlesung vor, die ich in einer ganz anderen Veranstaltung mache, da geht es um politische Serien dann. Ich mache gleichzeitig noch Zuarbeiten für einen Professor. Ja. Und also es ist reichlich zu tun.
Okay.
Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig, ja, inklusive dann Vortrag für Republika, Promotion und so weiter.
Ein kleiner Einblick in das Leben von Stefan Heinrich Simond.
Ja. Das stimmt. Und ich war natürlich auch im Urlaub.
Ach, stimmt, ja.
Das war schön, ja. Ich habe viel gearbeitet.
Oh, wow.
Ich habe viel gearbeitet, aber vielleicht können wir auch sagen, vielleicht können wir so in die Spielewoche übergehen. Ich habe auch viel Pokémon Go gespielt, tatsächlich.
Oh, okay, wieso gerade Pokémon Go?
Ja, das hat sich so angeboten. Ich habe das wieder angefangen, war jetzt so 2 Jahre lang ungefähr raus. Und hatte dann so, jetzt wurde es ja wieder wärmer. Ja? Das Wetter wurde besser, man hatte mehr Lust, wieder rauszugehen. Und dann habe ich gedacht, warum nicht nochmal Pokémon Go anfangen? Ich hatte meine Account-Daten vergessen. Ich habe neu angefangen, eine neue Figur erstellt. Bin mittlerweile auch wieder bei Level 20 oder so angekommen. Das ging relativ schnell.
Ja, die ersten Level gehen sehr schnell und danach nimmt es sehr rapide ab.
Ich bin aber schon im eher langsameren Trott, muss man sagen. Es hat schon rapide abgenommen. Ja, genau, so die ersten 5 bis 10 Level gehen sehr schnell und danach wird es dann immer langsamer.
Ja.
Und ich genieße es aber tatsächlich schon sehr, muss ich sagen. 80% der Pokémon kenne ich nicht.
Das kann ein Problem sein.
Ja, aber auch nicht unbedingt, weil es ist ja dann auch sehr einsteigerfreundlich. Ich lerne die ja dann sozusagen kennen. Die nostalgische Verbindung habe ich natürlich jetzt zu Glumanda und Shiggy und Bisasam, Pikachu, ja, Magneto, Voltoball.
Ja, das sind die coolsten Pokémon, Voltoball und Magneto.
Sind mir gerade so spontan eingefallen.
Die aufregendsten von allen.
Sind mir gerade so spontan eingefallen. Hast du so eine Lieblings-Pokémon?
Ja.
Welches denn?
Ampharos.
Ampharos?
Mhm.
Das ist eines... Aber auch nicht der ersten Generation.
Das ist der zweiten Generation.
Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren
habe ich zum ersten Mal ein Pokémon-Teil gespielt und es war Pokémon Silber. Und da habe ich dann meine Pokémon alle mit sehr coolen Namen benannt. Es war immer so ein Mix aus dem Originalnamen und Essen. Und ich habe halt Voltilam, glaube ich, gefangen. Das ist das Basis-Pokémon so gesehen. Und das habe ich dann Zuckerwatt genannt. Und dann.
Das ist tatsächlich ziemlich smart.
Ne? Und die waren alle so. Es gibt ja dann noch eins von den Starter-Pokémon ist ja Vollriegel, das habe ich dann Kinderriegel genannt. Also so ein bisschen bescheuert, aber es hat auch so viel Spaß gemacht. Zuckerwatt ist dann mein Lieblings-Pokémon geworden, weil das war auch mein stärkstes dann am Ende.
Zuckerwatt, ja, das gefällt mir. Also ich benenne die nicht. Ich habe die auch nie benannt, wenn ich Pokémon gespielt habe. Ich habe ja nur die erste Generation quasi gespielt. Pokémon Rot, die rote Edition hatte ich. Aber das habe ich dann nie gemacht, weil ich dann immer Angst hatte, ich könnte die dann nicht mehr auseinanderhalten.
Ich habe das gemacht bei diesem Spiel und ich habe dann aber so eine persönliche Bindung zu denen aufgebaut, also zu all meinen Pokémon, dass ich danach nicht mehr dazu in der Lage war, einen neuen Teil anzufangen, weil ich habe die echt geliebt, die Viecher so. Und dann habe ich so gedacht, wenn ich jetzt nochmal ein neues anfange, dann betrüge ich die irgendwie ein bisschen.
Ja, das war jetzt dein Team, ja.
Genau, und deswegen habe ich es dann jetzt irgendwie gelassen.
Aber ich kann sagen auch, also Pokémon Go ist durchaus, also ist momentan eigentlich besser als je zuvor.
Ja.
Es sind viele neue Aspekte hinzugekommen und viele kleine Mäkel ausgebessert worden. Einige nicht, aber viele schon. Ich erinnere mich noch gut daran, dass damals, als ich es angefangen hatte, war es oftmals so, also es gab 5000 Taubsies und 5000 Zubats
ja,
und das war es dann aber
ich
auch.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich ständig irgendwie, also ich bin auf Level 20 und fange immer noch relativ häufig neue Pokémon, einfach weil es mittlerweile so viele gibt. Es scheint mir auch so zu sein, dass die Kämpfe sind etwas ausdefinierter in ihrer Mechanik. Sie funktionieren etwas besser, weniger ruckelig. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt mittlerweile ja ein iPhone habe, wo einfach alles ein bisschen flotter läuft. Es gibt einen neuen Augmented Reality Modus, den ich persönlich nicht verwende, weil er zu viel Akku frisst. Aber Augmented Reality funktioniert jetzt tatsächlich gut. Also funktioniert wirklich. Das Pokémon ist dann im Raum tatsächlich sozusagen eingeblendet und man muss sich ihm auch nähern. Man muss sich sozusagen so anschleichen, sage ich mal. Wenn man sich zu schnell nähert oder zu hastig, dann kann es sein, dass es flüchtet.
Okay.
Also muss man sozusagen, man sieht es dann und schleicht sich dann so an und wirft dann den Pokéball. Das ist irgendwie eine ganz nette Dynamik.
Ich weiß nicht, ob das, also ich, das müsste vielleicht sogar ein neues Feature sein, weil ich glaube, als das neu war, das Spiel, da war das halt einfach nur so ein nettes Gimmick, so im Sinne von, oh, guck mal, da ist das Pokémon im normalen Hintergrund so, aber sonst hatte das, glaube ich, keine Auswirkungen oder so.
Genau, ja. Das war auch dann relativ schlecht gemacht, weil das Pokémon sich dann auch mitbewegt hat und sowas. Mit dem AR-Plus-Modus geht es etwas besser, aber wie gesagt, es saugt sehr viel Akku. Jeder der Pokémon Go gespielt hat, weiß, dass Pokémon Go generell ein Akkufresser ist. Ohne Powerbank geht gar nichts, wenn man damit rumläuft. Und es ist jetzt, ich habe schon Batteriesparmodus aktiviert und Augmented Reality ausgeschaltet. Sind es ungefähr 3 Stunden vielleicht, maximal 4 Stunden, die ich das machen kann. Und dann ist aber auch komplett Ende.
Also oh, krass, okay.
Ist der Akku komplett leer, ohne jetzt es zwischendurch aufzuladen. Es gibt aber auch einige wirklich interessante neue Sachen, zum Beispiel so eine Art Story-Modus, könnte man sagen. Der kommt dann der lustige Professor, der sehr jung ist für seine grauen Haare. Und erzählt einem dann so, ja, hier, wir haben Spuren für Mew gefunden, den Ursprung aller Pokémon. Und wir müssen das jetzt dann irgendwie so wissenschaftlich ergründen. Und um das dann zu machen, kriegt man dann immer so Quests. Aktiviere 10 Pokéstops in deiner Umgebung. Brüte 2 Eier aus und gewinne 2 Arena-Kämpfe. Und okay. Dann kriegt man dafür Belohnungen und dann gibt's die nächsten.
Ist das überhaupt möglich, jetzt noch irgendwelche Arena-Kämpfe zu gewinnen?
Ja, tatsächlich.
Echt? Okay, also, weil als ich das gespielt habe, war das unmöglich.
Nee, es funktioniert jetzt für mich besser denn je. Okay. Ich habe häufig schon Arena-Kämpfe gewonnen, auch gerade in dieser Sekunde.
Genau, du spielst quasi parallel zum Sprechen gerade Pokémon Go. In dieser Sekunde.
Nein, in dieser Sekunde befinden sich über Marburg verteilt ungefähr 3 Pokémon von mir in Arenen.
Ah, okay.
Und verteidigen die. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Es gibt jetzt auch Raids, ja, wo man dann irgendwie sieht, wenn du durch die Stadt läufst, siehst du, ach, da hinten beginnt irgendwie in 10 Minuten ein Raid.
Ja, die gibt's schon länger, ne? Die gibt's irgendwie jetzt schon.
Ja, schon im Jahr ungefähr. Ja, genau. Und auch da habe ich jetzt an ein paar Raids dann mal teilgenommen, wenngleich das keine besonders schöne Erfahrung war, weil ich in keiner Gruppe war. Ich war alleine. Ich wurde einfach nur kaputt gebasht und bin dann nach Hause gegangen.
Oh nein, das ist ein bisschen traurig.
Aber hey, man muss ja die ganzen Tränke, die man findet, auch irgendwie für irgendwas verwenden. Also ja, Pokémon Go kann ich tatsächlich empfehlen. Ich war lange Zeit raus und wollte es auch gar nicht mehr weitermachen. Aber jetzt, da ich auch gerade jetzt im Urlaub, ne, dann ist man eh viel unterwegs und man hat viel Zeit, um spazieren zu gehen, sich Sachen anzuschauen. Das war toll. Und ich mache das jetzt hier auch immer noch so weiter und doch, macht schon eine Menge Spaß. Pokémon Go. Kann ich nach wie vor empfehlen. Und was hast du gespielt?
Ich habe The Witness gespielt.
Ach ja, Jonathan Blow war das? Nee, wer war das denn nochmal?
Doch, Jonathan hast Blow. Hast du mich kalt erwischt? Ich glaube, ja, du Jonathan hast recht. Blow. Ja, richtig. Studio ist Tekler. Erschien Anfang 2016, also schon ein bisschen älter sogar. Und ich spiele, ich glaube, ursprünglich war es nur für die PS4. Inzwischen gibt's das auch für PC, Xbox, glaube ich, auch. Und auch für Mac OS. Und darauf spiele ich es auch. Also ich spiele es auf meinem iPad.
Ach, das iPad ist aber iOS. Weil iOS? Mac OS wäre fürs MacBook.
Oh, okay. Aber scheinbar auch für iOS. Ich kenne da die genauen Bezeichnungen nicht.
Also du spielst The Witness auf dem iPad.
Ja.
Funktioniert das gut?
Also am Anfang war ich sehr skeptisch. Also ich hatte das mal vor 2 Jahren oder so, habe ich es mal auf der PS4 gespielt. Und es spielt sich wie ein Walking Simulator tatsächlich. Nur noch mit ein bisschen in Anführungszeichen Rätseleien. Und damals habe ich das total toll gefunden. Es war mir aber zu teuer mit 40 Euro. Und dann bin ich letztens, glaube ich, war es im Store, im Apple Store, im Angebot für 5 Euro. Und dann dachte ich so, boah, das kaufe ich mir jetzt. Du willst das eigentlich schon seit 2 Jahren spielen. Dann machst du das jetzt. Und dann habe ich das so angefangen. Es ist grafisch natürlich nicht mehr ganz so schön. Es ist sehr, sehr runtergedreht. Aber dennoch ein schönes Spiel, weil also es ist sehr polygonhaft in seinem Aussehen. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm, dass die Grafik so ein bisschen schlechter ist. wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man es schon, aber es geht. Und das Einzige, was mich daran stört, ist die Art und Weise, wie man sich durch die Welt bewegt. Denn während man an einer Konsole natürlich einfach mit dem Controller, mit dem Stick dahin zeigt, wo man hingehen will und das einfach ganz intuitiv steuert, ist es bei dem iPad so, dass man, wenn man sich bewegen will, auf die Stelle vor sich hintippen muss und dann geht die Figur von selber. Und man kann dann nur die Richtung verändern, indem man woanders hintippt und sie geht dann dahin. Also immer die genau die Linie eigentlich, die sie, wie heißt das? Mir fehlt ein Wort.
Ich weiß jetzt gerade nicht.
Also einfach die Linie, die den kürzesten Weg geht sie im Prinzip.
Ah ja, okay.
Und das ist am Anfang sehr nervig, weil man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Weil dann, ne, dann, man kennt das ja, dann tippt man ein bisschen daneben und dann geht sie eigentlich an dem Ziel vorbei, wo man hingehen will. Man kann sich nicht so schnell umschauen, wie man das mit dem Controller könnte. Man muss dann über den Bildschirm wischen in die Richtung, in die man schauen muss. Dann dreht sich der Avatar oder die, nicht mal der Avatar, also dann dreht sich die Kamera in die Richtung, aber halt auch sehr langsam. Also man kann das auch nicht, ich glaube, man kann es nur bis zum gewissen Grad ein bisschen schneller drehen.
Das ist ja Ego-Perspektive,
Ego-Perspektive,
ne?
Genau. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen.
Ja gut, wie ein Walking Simulator,
genau.
Die sind ja auch
gut,
alle in
okay.
Ego-Perspektive.
Genau. Und das wird genau in den Momenten nervig, wenn man auf die Rätsel stößt, die einen Großteil dieses Spiels eigentlich ausmachen. Ich gebe mal kurz ein bisschen Kontext. Im Prinzip spielt The Witness auf einer Insel. Und alles befindet sich auf dieser Insel. Die ist relativ groß. So dass man sich auch durchaus, wenn man vor allem am Anfang sich darüber bewegt, sich wirklich verlaufen kann. Ich habe zwischendurch wirklich die Orientierung dort verloren. Und auf dieser Insel findet man Tafeln. Und auf diesen Tafeln sind Rätsel. Und zwar so, im Prinzip hat man immer so ein Gitternetz vorgegeben. Und darauf muss man eine Linie zeichnen und zwar so, dass man das jeweilige Rätsel löst. Ich kann da gleich auch noch mal kurz was zu sagen, wie die zum Beispiel aussehen können. Und dann wirklich treffgenau sich vor diesen Tafeln zu landen, ist eine Herausforderung, wenn man nicht gerade sowieso straight drauf zuläuft. Wenn man von hinten zum Beispiel kommt, muss man sich erst davor stellen und dann die Kamera drehen, um darauf zu schauen. Und das ist manchmal einfach umständlich, sag ich mal, und nervig. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, ich kann mich damit nicht anfreunden, bis ich dann reingekommen bin. Und inzwischen geht's. Also ich finde es auch sehr, ansonsten, also wie gesagt, das ist die einzige Sache, die mich irgendwie stört. Ansonsten finde ich sogar ziemlich toll eigentlich auf dem iPad, weil man nämlich die Rätsel auf diesen Tafeln mit dem Finger lösen kann. Also man zieht die Linie einfach mit den Fingern. Und ansonsten, also auf der PlayStation muss man es halt mit den Controllern machen. Und da, ich finde, da baut sich so eine gewisse Distanz dann natürlich auch so auf, als wenn man das direkt mit dem Finger selber zieht. Also es ist eine andere haptische Erfahrung, sage ich mal. Und deswegen auch irgendwie cooler und für mich auch einprägsamer, weil das auch viel, also diese Rätsel viel aufeinander aufbauen, dir Lösungswege beibringen und die dann erweitern, dich immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Und das hilft mir tatsächlich, die Lösungswege einfach ein bisschen besser zu verstehen, weil ich sie haptisch einfach mit dem Finger nachvollziehen kann. So.
Ist es denn so, dass man, wenn du jetzt irgendwo hintippst und läufst dann dahin, kannst du während du läufst die Kamera drehen?
Ja, das geht.
Okay, genau. Also man könnte eigentlich sagen, es klingt so, als wenn die Umsetzung natürlich an den Limitationen des iPads dann sich orientiert. Es gibt halt keinen Controller als Eingabegerät, aber entsprechend der Tatsache, dass es diese Beschränkungen gibt, ist eigentlich so ziemlich das Beste draus macht, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, das stimmt auch. Also eine Sache würde ich mir wünschen, dass wenn man ein bisschen weiteren Weg hat, aber ich glaube, das ist auch mit Absicht nicht der Fall. Also wie gesagt, diese Insel ist sehr groß und manchmal muss man dann auch weite Wege laufen. Manchmal würde ich mir da wünschen, dass man sich da einfach hinbieben kann, weil es einfach schneller geht. So bewegst du dich halt wirklich, also du kannst gehen oder rennen. Wenn du halt so einen Doppeltipp im Prinzip machst, fängt deine Figur an zu rennen, dann geht sie schneller. Aber auch dann dauert es manchmal echt lange. Und gerade wenn man irgendwie viel hin und her laufen muss, aus Gründen, sag ich mal, ist das manchmal ein bisschen nervig. Aber ich meine, das ist ja im PS4-Spiel auch so. Deswegen ist das jetzt nicht kein Problem, was dem der iPad-Version eigen wäre, sondern dem Spiel eher. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch Absicht, damit man halt sich sehr genau überlegt, ob man jetzt gerade hin und her laufen will oder nicht vielleicht erstmal an der einen Stelle bleibt und da alles löst. Mhm, ja. Weil es gibt eben viele, viele Orte und Punkte auf dieser Karte, wo man irgendwie hingehen kann und wo man dann eben diese Tafeln findet. Und jedem Ort ist eigentlich eine bestimmte Art und Weise oder eine bestimmte Rätselform zugeschrieben. Zumindest am Anfang. Später verbinden die sich auch, aber gerade am Anfang ist es so, dass man erstmal verschiedene Rätselformen kennenlernt. Zum Beispiel hat man so ein Gitternetz und auf diesem Gitternetz befinden sich schwarze Punkte. Und das Ziel ist es, all diese Punkte mit der Linie zu erfassen und dann zum Ausgang zu kommen. Also es gibt immer einen Startpunkt, festgelegten Startpunkt und einen Endpunkt. Manchmal gibt es mehrere, manchmal nur einen. Und auch manchmal gibt es mehrere Startpunkte, manchmal auch nur einen. Je nachdem, dann ist halt, sind die Lösungswege natürlich auch variabel. Und das wäre, also das ist so das Einfachste, sag ich mal. Dann gibt es zum Beispiel auch noch, dann sind in diesen Gitternetzen, sind eigentlich immer so gesehen Quadrate, also haben immer die Form von Quadraten. In den wenigsten Fällen sehen die anders aus. Und dann sind natürlich gibt es ja natürlich Felder zwischen den Linien, so gesehen, die man ziehen kann. Und da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, hat man dann irgendwie zum Beispiel schwarze und weiße Felder und dann muss man sie voneinander trennen. Das ist dann auch nochmal eine andere Version. Und eine Kombination dieser beiden wäre zum Beispiel, man muss alle Punkte einsammeln und gleichzeitig es noch hinkriegen, dass die verschiedenfarbigen Felder voneinander getrennt sind. Und so, und gerade am Anfang, und dafür bewundere ich dieses Spiel einfach unglaublich, obwohl diese Welt total offen ist und du im Prinzip von Anfang an überall hingehen kannst, leitet dich das Spiel so an, dass du da überhaupt nicht in Versuchung gerätst, sondern erstmal diese Anfangsrätsel löst, weil die natürlich die Basis sind, um alles andere zu lösen. Wenn du die nicht machst, hast du ein riesiges Problem und diese Erfahrung hatte ich auch schon. Dann am Anfang sind es, glaube ich, drei oder vier Punkte, wo du auf jeden Fall hingehen musst, damit du alles lösen kannst, was zumindest im näheren Umkreis so gesehen stattfindet. Und danach solltest du erst anfangen, so die Insel zu erkunden. Und ich habe wie gesagt, ich hatte gestern oder vorgestern so eine ganz furchtbare Erfahrung damit, wo ich mich auch zwischendurch gefragt habe, warum spiele ich das eigentlich gerade noch? Es ist einfach nur noch frustrierend. Das war folgendes, ich bin halt an einen Punkt gegangen, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt eigentlich so alle grundsätzlichen Rätsel verstanden, wie die funktionieren. Und bin dann an einen Punkt gegangen, wo alle kombiniert werden miteinander. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall schon dafür bereit war. Denn wie ich schon sagte, dieses Spiel bringt dir nicht nur bei, wie diese Rätsel funktionieren und erklärt dir, wie die verschiedenen Zeichen funktionieren, die sich auf diesen Rätseln befinden. Denn es gibt auch noch mehr als Punkte auf den Linien und verschiedenfarbige Quadrate, sondern unglaublich viel mehr, als wirklich. Es bringt dir auch die Lösungswege bei. Es gibt dann bestimmte Prinzipien, die du dir merken musst, um dieses Rätsel zu lösen. Und darauf aufbauend werden sie dann immer schwieriger. Und wenn du diese grundsätzlichen Lösungswege noch nicht verstanden hast, obwohl du das Rätsel an sich verstanden hast, kannst du es nicht lösen.
Also es geht nicht nur darum, das Rätsel zu lösen, sondern auch zu verstehen, wie man es löst, um dann die Operation auf weitere Rätsel, die komplexer sind, zu übertragen.
Genau, also es gibt super viele Punkte an dem Spiel, wo du mit einfach Ausprobieren nicht weiterkommst. Es gibt, die Rätsel haben eigentlich immer unglaublich viele, also die haben, ich glaube, immer mindestens zwei Möglichkeiten, sie zu lösen. Also es gibt niemals, also super selten nur einen einzigen Lösungsweg. Weiß ich, weil ich mal ab und zu in der Lösung geschaut habe. Weil ich manchmal einfach so, eigentlich habe ich es, aber mir fehlt so ein Kniff und dann habe ich dann auch keine Geduld mehr. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ist auf jeden Fall eine Form, bei der man sozusagen die Syntaktik des Rätsels erlernt. Und ich finde das sehr spannend, ausgesprochen spannend. Ich würde auch gerne The Witness irgendwann nochmal spielen.
Ja,
ist
auf
es
jeden
noch im
Fall.
Angebot?
Nee, ich glaube nicht. Aber es kostet so auch nur 10 Euro oder 11. Also es ist auf jeden Fall erschwinglich, gerade im Vergleich zu dem PlayStation Store-Preis, der einfach 34 Euro ist. Mhm. Da sind mir die Grafik, sind es mir die Grafikeinsparungen im Prinzip wert, weil ansonsten verändert sich das Spielerlebnis nicht oder ist sogar ein bisschen verbessert, wie gesagt, wenn man das auf dem Screen direkt alles nachziehen kann.
Ja, vor allem die Portabilität ist das, was mich daran interessiert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Reisen vor mir. Und vielleicht ist das ja was, was man ganz gut auch im Zug spielen kann.
Das kann man super unterwegs spielen, glaube ich. Also ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil es erfordert natürlich einen großen Aufmerksamkeitsgrad. Also man muss wirklich dabei sein. Man kann das nicht so nebenbei machen und dann löst man mal so die Rätsel. Man muss sie wirklich durchdringen, um weiterzukommen. Also ich glaube, man kann das super unterwegs spielen. Das ist super für zwischendurch. Also ich bin ja auch so ein Mensch, der gerne viel am Stück spielt so. Und das tue ich hier auch. Aber es geht auf jeden Fall auch so, dass man dann vielleicht irgendwie 1, 2, 3 Rätsel löst, aus dem Spiel geht und dann vielleicht 2, 3 Stunden später wieder reinspringt. Also das, du musst auch nicht irgendwie manuell speichern oder so. Das macht das alles von selber. Deswegen funktioniert das echt super.
Ja, das ist eigentlich nur ein ganz attraktiver Gedanke eigentlich,
und
mir mal so ein Witness zuzulegen.
Eine Sache noch, die ich an diesem Spiel besonders schätze, ist, beziehungsweise diesen Tipp habe ich bekommen von einem Freund, der das vorher gespielt hat und mir das auch empfohlen hat. Aber ich glaube, man kommt auch irgendwann selber da drauf. Man fängt an, sich ein kleines Buch anzulegen mit Lösungswegen. Also man schreibt sich, also ich benutze es vor allem, um irgendwie gerade wenn es so räumliche Rätsel sind, mir das selber nochmal auf Papier zu visualisieren, selber aufzuzeichnen. Dabei bekomme ich auch ein tieferes Verständnis nochmal davon und es prägt sich mir ein. Und das ist so ein nettes Gimmick, was dieses Spiel es bringt einen dazu, das zu machen. Und dann hat man, dann schreibt man sich so gesehen seinen Fortschrittsprozess auf und kann dann da reinschauen. Ich habe das auch gerade hier neben mir liegen. Ich habe es dir ja auch eben gezeigt. Das ist voll mit kryptischen Zeichen und irgendwelchen Sätzen, wo ich mir kurz aufgeschrieben habe, wie die Rätsel funktionieren und so. Und dann kann man da später noch mal reinschauen und seinen Fortschrittsprozess nachvollziehen. Und das ist irgendwie auch, das gibt einem so ein kleines nostalgisches, aber auch so ein sehr zufriedenstellendes Gefühl. Das ist sowieso das, warum The Witness für mich so funktioniert. Diese Rätsel sind schwer, aber wenn man sie geschafft hat, ist es so ein gutes Gefühl. Es ist wirklich so, man hat das Gefühl von, boah, ich bin so clever. Einfach, ne? Und manchmal denkt man sich dann auch so, ach, klar, natürlich funktioniert das so. Aber es ist trotzdem immer ein tolles Gefühl, das einfach zu schaffen. Und dieses Buch erinnert einen daran, was ich jetzt mir angelegt habe.
Ich bin gerade so ein bisschen dabei, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht, du hattest im Vorgespräch der Folge, hattest du ja schon erwähnt, Sophie, dass es eine Möglichkeit wäre, dazu ein Deep Reading mal zu machen. Es wäre mal wieder Zeit, finde ich, in unserem Podcast für ein Deep Reading. Und The Witness scheint sich, wie du sagst, sehr gut dafür zu eignen, aufgrund der wahrscheinlich abstrakten, kryptischen Story, die man dann Stück für Stück erschließt.
Ja, also ich kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern.
Spoilern wäre, glaube ich, sogar der richtige Begriff eigentlich.
Ja, zu spoilen.
Etwas zu spoilen, ja.
Es sind eben nicht nur diese Rätsel, die man auf dieser Insel vorfindet, sondern auch Gebäude. Also diese Insel ist vollkommen leer. Man ist da ganz alleine. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, wo kommen diese Rätsel her? Woher kommen diese Gebäude her, die hier auf dieser Insel stehen? Manchmal bekommt man dieses Feeling von Urlaubsparadies. Und manchmal ein Feeling von Forschungsstätte, also es variiert ganz stark. Und man findet so gewisse Hinweise und Schnipsel und weiß ich nicht was, die einem so ein, also sehr irritieren. Und man fragt sich dann so, was bedeutet das? Und das Lösen der Rätsel an sich ist es einfach, es ist so ein Selbstzweck. Also man löst sie, um sie zu lösen, die Rätsel. Aber man bekommt auch so einen Eindruck von Fortschritt auch vom Spiel vermittelt. Und man fragt sich natürlich auch, was hat das zu bedeuten? Und es ist, wie gesagt, wie im Vorgespräch auch schon gesagt, super kryptisch, aber auch sehr interessant, sehr philosophisch, sehr poetisch. Und deswegen würde sich das, glaube ich, hervorragend für ein Deep Reading eignen.
Ja, ich spiele es ja schon. Ich glaube tatsächlich, ich überlege es mir mal, weil ich habe ja jetzt gerade erst Final Fantasy 15 angefangen. Jetzt ist es natürlich so ein 400-Stunden-Spiel.
400 Stunden, wow.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, mir das jetzt auch nochmal zuzulegen auf dem iPad und dann könnten wir ja mal so ein Deep Reading dazu veranstalten.
Ja, für zwischendurch. Na, man muss es ja auch nicht am Stück spielen. Das ist, glaube ich, auch sehr anstrengend und frustrierend, das am Stück zu spielen.
Ich bin gespannt. Ich bin auch auf deine abschließende Rezension dann gespannt, wenn du es dann durch hast. Und jetzt werfen wir erstmal einen Blick in die Pixeldiskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen in diesem Falle jetzt zwei Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Warum wir Videospiele spielen sollten? Von Max Krohe, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist so ein Nickname.
Max Crow.
Was? Max Crow, natürlich. Sophie, reiß dich mal zusammen.
It's obvious.
Es ist halt mit K geschrieben, das Krö, was auch immer. Nein, ist auch nicht so wichtig. Erschien auf lockerloop.wordpress.com, also sein persönlicher Blog ist das. Ist auch eher so ein kleineres Ding, aber der Artikel war tatsächlich ganz spannend, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und er schreibt da sehr aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus, aber auch mit so ein paar wissenschaftlichen Anleihen, sodass es da sehr interessante Gedanken entstehen. Und im Prinzip geht es ihm eigentlich darum, er sagt, obwohl digitale Spiele eigentlich schon im Mainstream angekommen sind und es eigentlich, er sagt, jeder Dritte spielt in irgendeiner Art und Weise digitale Spiele, hat man trotzdem manchmal das Gefühl im öffentlichen Diskurs, dass es nicht so ist. Vor allem durch so Debatten wie durch Killerspieldebatten oder so, dass es immer noch was ist, was irgendwie eher Sparte ist und was irgendwie nur so Nerds und Weirdos irgendwie gerne spielen. Und darauf aufbauend sagt er eben, benennt das als so eine grundsätzliche Skepsis von Leuten, die eben nicht so viel spielen oder gar nicht spielen, die sich eben aus diesen Debatten heraus ergibt und rekurriert da zum Beispiel auf seine Oma, die eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung mit Videospielen hat oder ja. Und die ihm auch immer so diese obligatorische Frage stellt, warum spielst du überhaupt solche Kriegsspiele und solche Killerspiele? Und mit der Implikation, wo wir auch schon jetzt häufiger im Podcast drüber geredet haben, dass das ja dann auch irgendwie auf Krieg vorbereitet und dass man irgendwie diesen Inhalten von Mord und Gewalt irgendwie völlig ausgeliefert ist und irgendwie das nur passiv aufnimmt und daraus eigentlich nur eine Ausbildung, wie man Leute am wirkungsvollsten irgendwie töten kann, irgendwie mitnimmt und sonst nichts. Und Max Krö sagt eben, dass da noch dass das erstmal nicht stimmt, dass man da irgendwie ausgebildet wird, wie man richtig schießt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Rekurriert da ebenfalls auf seine eigenen Erfahrungen bei der Grundausbildung. Von der, ich wollte gerade sagen, Wehrmacht. Das ist gerade so, Moment, wie heißt das nochmal, das Militär von Deutschland? Wehrmacht, genau. Also von der Grundausbildung von der Bundeswehr, selbstverständlich. Und sagt auch, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Da muss man viel mehr drüber wissen und einen Controller in der Hand zu halten und den Rückstoß von einer richtigen Waffe zu erfahren, ist was völlig unterschiedliches. Und er sagt dann eben, dass das Spielen von digitalen Spielen aber auch also viel mehr einen sehr positiven, eine sehr positive Auswirkung hat. Und dieses eben nicht, dass man lernt, wie man mit Waffen umgeht, sondern dass man lernt, mit der Technologie umzugehen. Das heißt, sowohl mit dem Controller oder mit der Tastatur, je nachdem, woran man spielt, als auch mit dem Interface des jeweiligen Spiels zum Beispiel. Und er holt dann so ein bisschen aus auf eine sehr persönliche Ebene und sagt, dadurch, dass er als Jugendlicher oder als Kind, also da geht er nicht genauer drauf ein, aber ich gehe davon aus, als Jugendlicher, nur einen recht leistungsschwachen PC zur Verfügung hatte, aber trotzdem natürlich die vielen bekannten Spiele irgendwie spielen wollte, hat er schnell gelernt, mit diesen technischen Voraussetzungen, also erstmal das Vokabular von technischen Voraussetzungen zu lernen, um zu wissen, welche Spiele kann ich hier auf dem PC überhaupt spielen. Und zweitens auch gelernt hat, zum Beispiel Grafikeinstellungen bei Spielen, die das vielleicht erstmal nicht für den PC geeignet sind, die Grafikeinstellungen so weit runterzudrehen, dass sie doch funktionieren. Und er sagt eben, dass dieses Wissen, was er sich als Jugendlicher angeeignet hat, hilft ihm auch heute noch, um zu verstehen, wie Computer und auch Spiele funktionieren. Und ich habe hier noch so ein ganz nettes Zitat von ihm. Ich habe auch, obgleich das nie meine Absicht war, durch konkretes Handeln am digitalen Medium Computer dessen Funktionsweise besser kennenlernen können. Und das ist so im Prinzip auch, also daraus ergibt sich auch der Titel des Artikels so gesehen. Man sollte Spiele spielen, weil man damit das Medium kennenlernt. Und gerade in einer Welt, die sich gerade rasant digitalisiert, ist es nicht verkehrt, zu verstehen, also zumindest ein Grundverständnis davon zu haben, wie Computer funktionieren oder wie Interfaces funktionieren. Und zum Abschluss sagt er eben noch, dass es abseits von diesem natürlichen Lernprozess, den man da hat, gerade Spiele, also weil es würde ja auch reichen, einfach viel am PC zu machen, um die Funktionsweise zu lernen. Er sagt, dass den Spielen gerade noch eigen ist, dass sie häufig darauf ausgelegt sind, dass man dort gewinnt. Und das hat natürlich irgendwie einen positiven Effekt auf einen, sodass Spiele auch diese Angst oder diese Skepsis viel stärker noch abbauen können vor einem neuen Medium als die bloße Benutzung für Arbeit oder so. Und das, genau, dadurch, dass man sie spielt, Skepsispotenziale viel leichter und schneller abgebaut werden und man dadurch auch schneller lernen kann. Das ist so die Grundaussage.
Okay, also ich bin nicht so ganz überzeugt von seiner Argumentation, muss ich sagen, weil der einfache Grund, man sollte spielen, um spielen zu lernen, beziehungsweise um die technische Rationalität von Computern zu lernen, da könnte man in mehrerlei Hinsicht, finde ich, könnte man da so ein bisschen zwischenschießen.
Also es geht ja nicht darum, dass das der einzige Grund ist. Natürlich macht das im Spiel man auch Spiele, weil sie Spaß machen und weil sie unterhalten und irgendwie auch besondere Erzählpotenziale und so haben. Es geht ihm nur darum zu sagen, warum es jeder eigentlich machen sollte, weil jeder diesen Umgang ja auch irgendwie lernen sollte.
Ja, da würde jetzt natürlich der alte Manfred Spitzer, ich sage das jetzt spezifisch, also nicht der alte im Sinne von, oh, der alte sagt da, sondern im Sinne von der Manfred Spitzer von Anfang der 2000er Jahre, sage ich mal, der würde jetzt natürlich.
Ja, jetzt verstehe ich's.
Er hat ja seine Position etwas aufgelockert diesbezüglich. Der alte Manfred Spitzer würde dazu natürlich jetzt sagen, ja, aber also ich meine, mit Computern umgehen lernen, das tun wir spätestens in der Arbeitswelt, wir sollten unsere Kinder und Jugendlichen davon fernhalten, so lange wie nur möglich und so weiter, ne? Und dann hat man sozusagen diese beiden Kontrastpositionen, die sich da gegenüberstehen. Ich finde aber, um sozusagen zu begründen, warum sollten wir Spiele spielen, reicht weder die Tatsache, dass wir dadurch eine technische Rationalität lernen, noch dass wir sozusagen einen gewissen, wie soll man sagen, also dieses Gewinnen des Spieles, was sich dann vielleicht auch in irgendeiner Form positiv auswirken kann. All das reicht mir nicht so ganz. Es müsste irgendwie, um zu sagen, jeder sollte Videospiele spielen, müsste man begründen, warum es etwas Gutes ist, ja, und nicht nur etwas Funktionales. Und das, finde ich, kann man besser an dem, was, wie du sagst, was du sozusagen ja ergänzt hast, wenn ich es richtig verstehe, besser an Erzählpotenzialen, an künstlerischen Potenzialen und auch an moralischen, an ethischen Potenzialen festmachen.
Ich finde es. An sich stimme ich dir natürlich zu. Ich finde aber seine Herangehensweise durchaus legitim, weil sich dieser Text ja nicht unbedingt an diejenigen richtet, die sowieso schon spielen, weil die wissen ja, wieso sie spielen, sondern an Leute, die skeptisch sind gegenüber diesem Medium. Und die zum Beispiel auch nicht unbedingt anerkennen, dass in Killerspielen, in Anführungszeichen, ein künstlerisches Potenzial liegt. und also die das grundsätzlich einfach verneinen und sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nur eine Simulation zum Menschentöten. Und da finde ich die Herangehensweise zu sagen, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil ihr erkennt das ja eh nicht an, sondern vielmehr darüber zu gehen, aber ihr lernt doch was dadurch und das ist positiv genug, um das zu machen. Und es nützt euch was.
Ja, das stimmt allerdings. Wir müssen uns da vielleicht auch immer wieder unsere eigene Filterblase bewusst machen, nämlich, dass wir ja uns in einer Games-Kultur bewegen, dass wir uns ganz selbstverständlich in einer Games-Kultur bewegen, in der wir zum Beispiel die Tatsache, dass Spiele zu spielen etwas Positives sein kann, gar nicht mehr in Frage stellen. Und da hast du gewiss recht, also dass dieser Artikel wahrscheinlich vor allem auch für Leute interessant ist, die eben grundsätzlich eher den Wert von Spielen in Frage stellen, was wir ja hier nicht tun. Und deshalb, ja, also stimmt schon. Sollte ich vielleicht nicht so schnell, nicht so voreilig irgendwie dann mit einem Gebäsche sein.
Ich glaube nämlich auch, dass ihm das durchaus bewusst ist, dass die Spiele natürlich darüber hinaus noch viel mehr Potenzial haben, als nur, hey, ihr lernt mit der Technik umzugehen. Das ist halt echt nur diese grundsätzliche Begründung, hey, es ist nicht totaler Schwachsinn, Computerspiele zu spielen. So.
Ja, und wir können jetzt auch noch mal ein bisschen, wir können jetzt wieder tiefer in die Filterblase eintauchen.
Ja!
Nummer 2, Games are never innocent, von Eugen Pfister.
Okay.
Spielkult.hypothesis.org, altbekannte Webseite. Eugen Pfister sagt am Anfang des Artikels, dass er also ein besonderes Interesse an jenen Aspekten der politischen Kommunikation von digitalen Spielen hat, die oftmals übersehen werden. Also Dinge, die wir in Spielen als selbstverständlich hinnehmen, weil sie zum Beispiel einfach gewisse Eigenheiten von Genres sind. Und Pfister schlägt jetzt hier zur Analyse von diesen, das ist jetzt mein Begriff, von diesen ideologischen Inskriptionen. Ja, das ist jetzt ein Begriff, den ich ihm jetzt in den Mund lege, den hat er, glaube ich, so jetzt nicht verwendet in dem Artikel. Er schlägt zur Analyse eine Adaption des Mythologiekonzeptes von Roland Barthes vor. Der Mythos ist sozusagen nach Barthes, das fasst er dann zusammen, nicht etwas Natürliches und Selbstverständliches, sondern er ist eine kulturelle Konstruktion, die gewisse Botschaften vermittelt und die besonders wirkmächtig ist, weil sie uns selbstverständlich erscheint. Ob ein Mythos Erfolg hat oder nicht, das hängt Eugen Pfister zufolge mit 4 Bedingungen zusammen. Nummer 1, der Mythos besteht in der Regel aus zahlreichen Aspekten, Zeichen und Erzählungen, die sich gegenseitig reproduzieren. Nummer 2, der Mythos wird an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Formen reproduziert und erscheint dadurch als natürlich. Das wird gleich an den Beispielen auch noch deutlich. Nummer 3, der Mythos beansprucht eine gewissermaßen historische Deutung für sich. Dabei geht es aber nicht so sehr um eine wirklich jetzt tiefe Auseinandersetzung oder eine reflexive Auseinandersetzung mit Geschichte, sondern hauptsächlich um ein Anknüpfen an historische Deutungsmuster, an historische Zeichen. Und 4, der Mythos hängt unmittelbar mit dem konkreten gegenwärtigen historischen Kontext zusammen, ist sozusagen an die Gegenwart gebunden. Ja, diese 4 Aspekte machen einen Mythos wirkmächtig. Und Eugen Pfister sagt jetzt, dass die Reproduktion von Mythen, die wir in Spielen finden oder die wir überhaupt finden.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Hast du gerade so ein konkretes Spiel abseits von Spielen für so einen typischen Mythos? Einfach nur zum
ein
Verständnis.
Beispiel abseits von Spielen?
Ja.
Also ich komme gleich zu Beispielen, die sowohl in Spielen funktionieren als auch in anderen Erzählungen.
Weil ich finde, Mythos ist immer so ein sehr formloser Begriff. Ich habe da nicht so eine Vorstellung von, was ist schon Mythos und was ist dann eher noch eine Erzählung oder so. Deswegen frage ich da gerade nach.
Wird gleich an den Beispielen deutlich, denke ich.
Alles klar.
Also die Reproduktion von Mythen generell, sagt Eugen Pfister, ist nicht per se gut oder schlecht. Also sein Punkt ist nicht, dass wir hier sozusagen von unterschwelliger Propaganda irgendwie ausgehen, die jetzt irgendwie überall drin steckt und die wir identifizieren müssen. Aber wir müssen Mythen sozusagen, die sind einfach allgegenwärtig und wir müssen sie dekodieren, wir müssen sie bewerten, wir müssen in eine reflexive Distanz zu ihnen treten, um sie zu verstehen. Ein renommierter Mythos. Jetzt kommen wir zu den Beispielen, den man in Spielen findet, aber auch in vielen anderen Erzählformen, ist der Zusammenbruch oder der Kollaps des demokratischen Systems aufgrund einer Zombie-Apokalypse.
Zum Beispiel. Ah, okay.
Das ist also, man hat dann ja diese, sind ja gewisse Standards, gewisse erzählerische Standards, die dann auftreten. Das Ordnungssystem, das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, bricht zusammen. Die Regierung ist unfähig, die Menschen zu schützen, ja, oder wird dann in diesem Moment unfähig, ist überwältigt von einer Macht, einer animalischen Macht, beispielsweise den Zombies. Es gibt also eine enge Verknüpfung hier mit konservativen und auch individualistischen Werten, weil es geht dann letztendlich um den Einzelkämpfer. Der Einzelkämpfer, der sich durchsetzt, der die Ressourcen hortet und sich erarbeitet, der auch so einen Isolationismus pflegt, der sich abschottet, wo man auch anderen Menschen, anderen Überlebenden nicht mehr vertrauen kann, ja, und sozusagen nur auf sich alleine gestellt ist. Das ist das, worin Eugen Pfister sozusagen das Konservative und Individualistische in diesem Mythos der Zombie-Apokalypse beziehungsweise im Zusammenbruch des politischen Systems beschreibt. Ein anderer Mythos, den er auch mit aufgreift, sind die Reproduktion von Geschlechterrollen. Auch das zählt er zu den Mythen.
Ah, das finde ich einen schönen Gedanken.
Ja, wo er also sagt, das benutzt er sozusagen als Gegenbeispiel hier, um zu sagen, dass also Spiele nicht immer, aber immer häufiger gegenwärtig auch klare Botschaften in Bezug auf die auf Geschlechterrollen formulieren, ja, sich gegen Diskriminierung beispielsweise wenden oder Aspekte von Gender-Performativität enthalten. Er spricht da vor allem von gewissen Rollenspielen, die das eben tun, die sozusagen eine andere Erzählung des Mythos, zum Beispiel jetzt der klassischen Männlichkeit und sowas, jetzt habe ich den Begriff gerade, der hegemonialen Männlichkeit, genau, dekonstruieren wiederum. Ja? Also auch solche Mythen gibt es, was zeigt, dass das Vorhandensein eines Mythos an sich nicht per se gut oder schlecht ist. Es kommt darauf an, wie man den jeweiligen Mythos bewertet. Ob es ein Mythos ist, den man für relevant, für erzählenswert und für eventuell, wenn man diese politische Einstellung vertritt, progressiv bewertet. Und er sagt überdies, das ist sozusagen jetzt der abschließende Gedanke, dass Spiele an sich nicht das Problem sind. Also es ist nicht das Problem, dass irgendwie Spiele jetzt in irgendeiner Form politische Mythen enthielten. Das eigentliche Problem, was er identifiziert, und ich finde, das ist ein starkes Argument in diesem Text, ist, dass politische Botschaften in digitalen Spielen heute immer noch oftmals als Tabu gelten. Ja, also wenn wir an die Ubisoft-Titel denken, über die wir gelegentlich schon gesprochen haben, an die beiden Watch Dogs-Titel, an
Far Cry,
an The Division, ja, aber auch zahlreiche andere. In den großen Produktionen, vielleicht den Indie-Bereich jetzt mal etwas ausgeklammert, ist es oftmals so, dass Spiele oder Entwickler und Publisher für das Spiel reklamieren wollen, dass sie nicht politisch seien. Ja, politisch zu sein, für ein Spiel oder eine politische Aussage zu enthalten, ist dann immer ein Problem aus Marketing-Sicht. Ja, das will man tunlichst vermeiden. Und Eugen Pfister sagt, das ist problematisch, weil dadurch, dass sozusagen dann Spiele selbst versuchen, sich dieser Reproduktion von Mythen zu entziehen, so zu tun, als würden sie es nicht tun, tun sie es aber ja dennoch. Ja, sie reproduzieren diese Mythen trotzdem. Und das führt dazu, dass dann, wenn man Mythen an Spielen kritisiert, das oftmals gleichgesetzt wird mit sozusagen der Behauptung, dass man das Spiel nicht mögen dürfte, ja, weil es sich so anhört, als würde man das Spiel bashen, als würde man es nicht mögen. Ich denke, wir kennen alle die Erfahrungen, also bei dir wie bei mir, glaube ich, weiß ich das ziemlich sicher, dass wir Spiele recht scharf kritisiert haben für gewisse Aspekte, die sie reproduzieren, die wir problematisch finden, zugleich dennoch großen Genuss dabei empfinden, das Spiel zu spielen, ja. Und genau, er sagt, das muss möglich sein, Kritik an einzelnen Aspekten, Kritik an gewissen Mythen zu üben, zugleich sich aber auch zugestehen, dass es trotzdem ein gutes Spiel sein kann, eine interessante Erzählung sein kann. Und das abschließende Zitat ist, ich verweise hier darauf, der Text ist auf Englisch, ist folgendes. I sincerely believe that the stigmatization of politics in video games as something unclean is itself really dangerous. Politics should be understood as an integral and normal part of all our lives and not as something separate, because in democracies all of us should be involved. Zitat Ende. Was also bedeuten würde, also das ist jetzt sozusagen meinerseits so ein bisschen dann weitergedacht, der Anspruch von Publishern und von Entwicklern, die sozusagen ihr eigenes Spiel als unpolitisch deklarieren oder es nicht politisch gelesen haben wollen, ist gewissermaßen ein undemokratischer. Insofern, als dass er die Interpretationsmöglichkeiten und das Nachdenken über die politischen Aspekte der Spielkultur quasi versucht einzudämmen und zu sagen, das ist hier unpolitischer Fun. Ja. Mm. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil wir wollen ja, dass alle Leute sich Gedanken machen über politische Fragen.
Ja, beziehungsweise nicht nur einschränken, sondern eigentlich versuchen, komplett zu unterdrücken, oder? Also sie wollen einfach nicht, dass darüber überhaupt politische Diskurse entstehen.
Nicht anhand derjenigen Spiele, die sie dann produzieren, genau.
Ja.
Idealerweise sollte es dann so sein, dass man sich einen Titel wie meinetwegen Far Cry anschaut, nur unter dem Aspekt, macht es Spaß. Und das ist sozusagen dann die einzige Prämisse. Und das ist ja aber nun mal nicht der Fall. Ich denke, es ist sehr sicher, wir bewegen uns ja jetzt ein bisschen weg von Eugen Pfisters Text, dass sich der Spielejournalismus entwickelt, dass sich die Perspektive auf Spiele entwickelt, umso mehr sie als künstlerische und kulturelle Artefakte ernst genommen werden, was wir auch wollen, ja, desto mehr schärft sich auch ein kritischer Blick auf die politischen Mythen in digitalen Spielen.
Also ich denke auch, dass solange Spieleentwickler diese Policy noch verfolgen und sagen, unser Spiel ist nicht politisch, solange wird das Spiel auch nicht, also werden digitale Spiele auch nicht diesen vollständigen Schritt hin zum Kunstobjekt irgendwie schaffen, weil sie ja dadurch dem Spiel irgendwie auch die Ernsthaftigkeit irgendwie absprechen. Ne? Also es soll halt einfach nur Spaß machen, aber es ist ja viel mehr als das. Ne? Wie du schon sagst, Mythen werden darüber transportiert, die irgendwie eine politische Aussage haben. Solange die verneint wird, obwohl sie da ist, kann man das auch nicht, also bleibt immer so eine gewisse Unernsthaftigkeit und so eine gewisse Unseriösität an Spielen haften, was ich schade finde.
Ja, eine Oberflächlichkeit,
genau.
Die sozusagen in der produktionsseitig in der Betrachtung auf der Rezeptionsseite befeuert wird oder versucht wird zu kultivieren. Jetzt ist es aber so, dass wir auch feststellen, nicht nur wird der Blick auf Spiele kritischer in Anbetracht der Mythen, die sie reproduzieren, sondern es ist auch tatsächlich so, dass sich ein Gegenbild entwickelt in digitalen Spielen, die sich als hochpolitisch begreifen. Ich spreche da jetzt nicht notwendigerweise ausschließlich von Serious Games, die würde ich natürlich mit einschließen, aber auch Spiele, die sozusagen Crossover sind aus beidem. Spiele, die sich bewusst mit der Reproduktion von Geschlechterrollen befassen. Wenn wir jetzt sowas nehmen wie Horizon, ist, finde ich, da ein sehr gutes Beispiel, weil dort eben politische Mythen, also man merkt, sagen wir es mal so, man merkt Horizon, finde ich, an, dass es einerseits natürlich ein sehr spaßiges Spiel ist, auf der anderen Seite aber auch einfach ein bewusster Blick darauf gerichtet wurde, welche politischen Mythen reproduziert werden. Mit manchen findet man sich vielleicht ab und sagt, okay, das ist so, das finden wir in Ordnung. Bei anderen sagt man vielleicht, ja, arbeiten wir vielleicht noch ein bisschen dran, um das auszudifferenzieren, welche Gesellschaftsbilder wir oder welche Erzählungen wir reproduzieren wollen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und in diese Richtung geht es ja durchaus immer weiter.
Also das auch diese Problematik daran, dass gewisse Entwicklerstudios sich immer noch an diese Aussage halten, das wertet ja dann auch wiederum irgendwie andere Spiele ab, die halt sich völlig davon verabschiedet haben und nicht mehr sagen, unser Spiel ist nicht politisch, sondern wie du sagst, absichtlich ein politisches Statement auch irgendwie bringen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und die, aber dadurch, dass gerade so große Studios wie Ubisoft aber immer wieder betonen, nein, Spiele sind nicht politisch oder unsere Spiele sind nicht politisch, färbt das auf die anderen ab und denen wird auch ihre politische Aussagekraft irgendwie dadurch auch ein bisschen genommen, finde ich. Und das ist so ein auch problematisch.
Ja, wir müssen da, glaube ich, an den Punkt kommen, dass man, und das muss man aber auch fair machen, denke ich. Man muss an diesen Punkt kommen, dass beidseitig klar ist, sowohl auf der Produktions- als auch auf der Rezeptionsseite, als auch natürlich im Journalismus, dass Spiele für die politischen Bilder, die sie reproduzieren, legitim kritisiert werden können, ohne dass es als grundloses Bashing verstanden wird. Das ist auch manchmal nicht immer ganz leicht. Ich kann es auch verstehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt viele, viele kritische Perspektiven auf GTA 5. Jetzt ist GTA 5 ein Spiel, das ich sehr mag, das ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Und das ist dann immer so eine Gratwanderung, weil ich finde dann, ich sehe an manchen Punkten, stimme ich dann der Kritik zu, an anderen nicht. Aber man muss einfach doch durchaus in einem demokratischen Diskurs, den man führen möchte, muss man doch in der Lage sein zu sagen, ich gestehe jetzt auch Leuten diesen Punkt zu, ich gestehe auch Leuten zu, dass sie das, was ich vielleicht daran noch in Ordnung finde, dass sie das nicht mehr in Ordnung finden oder dass sie es nicht toll finden. Und letztendlich liegt es dann in der Hand von Rockstar Games, meinetwegen, die das entwickeln, die dann sich überlegen müssen, welche dieser Mythen reproduzieren wir, wo positionieren wir uns sehr klar, weil GTA ja durchaus klare politische Botschaften enthält. Ja. Also die sind ja da überhaupt nicht scheu. Ähnlich wie South Park ja auch. Die machen ja, machen auch sehr klare politische Statements. Und diesen reflexiven Blick auf das eigene Produkt zu entwickeln, finde ich wichtig. Gleichzeitig fair zu sein in der Kritik.
Da fällt mir gerade ein, das sind die South Park-Spiele nicht auch von Ubisoft?
Die South Park-Spiele ja, sind auch von Ubisoft.
Stell dir mal vor, da würden sie sagen, nee, South Park, nee, ist nicht politisch. Nein, 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 das soll nur Spaß sein.
Ja.
Das wäre auch so ein Widerspruch in sich, glaube ich.
Irgendwie schon, ja. Das ist ja auch so, also deshalb bin ich auch immer sehr zurückhaltend mit meinem Ubisoft-Bashing, weil ist nicht auch Valiant Hearts auch Ubisoft?
Ja.
Also nicht entwickelt, also aber gepublished.
Gepublished, ja.
Ja, so ist es bei South Park ja auch. Ist ja auch nicht von denen direkt entwickelt. Ist ja keine Inhouse-Produktion. Und ich möchte das auch belobigen, dass Ubisoft durchaus dazu sichtbar willens sind, also einen positiven Impuls in der Spielkultur zu geben. Die fördern ja teilweise kreative Projekte und auch sehr politische Projekte. Ja, also ich glaube, dass das finde ich durchaus mutig. Da ist Ubisoft einer der großen Publisher, die wirklich da eine Schneise schlagen für einen kreativen Umgang und für auch eine hochpolitische Dimensionierung von digitalen Spielen. Aber halt eben nicht in allen Produktionen.
Ja, also man kann, das ist so eine, ich finde das so eine leichte Doppelmoral, so in dem Wissen, dass irgendwie politische Diskurse um Spiele herum irgendwie nicht so toll für die Verkaufszahlen sind. Machen sie es halt bei den Indie-Produktionen oder bei denen, wo sie nicht direkt involviert sind, sagen sie, okay, wir publishen das mit politischer Aussage so, aber gleichzeitig ihre eigenen Sachen, wo sie wirklich Geld mitverdienen, da sagen sie so, nee, das hat da nichts mit zu tun, so. Also es ist halt so eine, weißt du, also diese Art und Weise, sich auf bestimmte Sachen zu berufen, um sich irgendwie einen guten Ruf zu organisieren, aber gleichzeitig eigentlich trotzdem irgendwie so eine kapitalistische Schiene zu fahren. Das gibt's ja auch häufiger, auch abseits von Ubisoft.
Ja gut, also kapitalistisch ist die Schiene ja sowieso.
Ja, aber so eine dann vielleicht antidemokratische Schiene. Undemokratisch, nicht antidemokratisch.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich das richtigere Wort, weil es geht natürlich nicht darum, irgendwie zu unterstellen, dass es jetzt antidemokratisch ist, dass sie so ein autoritäres Regime aufbauen wollen oder irgendwie sowas, sondern letztendlich nur, dass die Position, dass Spiele nicht politisch seien, gerade vor allem, wenn sie ja auch sehr direkt auf politische Verhältnisse rekurrieren, The Division, Watch Dogs, Far Cry, bei Far Cry nur indirekt, aber auch sehr direkt.
Ja, schon, ja.
Also insbesondere Far Cry 5 ja sehr direkt. Dann ist es natürlich in dem Sinne dem demokratischen Diskurs nicht förderlich, als dass dann dadurch auch das Bild entsteht. Es ist okay, sich sozusagen dem unreflektiert hinzugeben. Und hey, wenn wir daran denken, wie dann, ich weiß gar nicht, von wem der Artikel war, bin mir nicht sicher, ich glaube, bin mir fast sicher, es war zwar Dom Schott, möchte ihn jetzt aber auch nicht mit fremden Federn schmücken, falls es nicht war, aber ich bin mir fast sicher, dass er es war.
Vielleicht weiß ich es ja, wenn du es sagst.
Diesen Artikel geschrieben hat damals, als The Division
rauskam. Weiß ich
nicht. Und dann gab es einen sehr guten Artikel darüber, welche politisch problematischen Botschaften da drin stecken. Also inwiefern die eigentliche, also oder sagen wir es mal so, inwiefern eigentlich die Arbeiterklasse, die Unterschicht, die gesellschaftliche Unterschicht in The Division niedergeschossen wird, abgeschlachtet wird quasi vom Protagonisten, die armen Leute hauptsächlich, wohingegen die eigentliche politische Dimensionierung, die durch die Erzählung großes Potenzial hat, nicht aufgegriffen wird. Und das dann natürlich zu problematischen Implikationen führt. Ja, jetzt sind wir haben wir das Thema jetzt eigentlich so ein bisschen hinreichend diskutiert, oder?
Ja, ich denke auch.
Sollen wir Schluss machen? Warte, wir sind jetzt bei einer Stunde und vier Minuten.
Ist eigentlich in Ordnung. Also wir haben jetzt natürlich kein richtiges Thema der Woche, ne? Das ist so ein bisschen.
Politische Mythen in digitalen Spielen, genau, ist das Thema der
Woche.
Genau,
das muss reichen. diese Woche ist echt so ein bisschen.
Ja, wir hatten viel zu tun. Wir haben jetzt auch nicht kein spezifisches Thema der Woche vorbereitet, aber das ist auch mal in Ordnung, finde ich. Die Sendung ist jetzt auch trotzdem von hinreichender Länge, ja?
Eben, ja.
Also man kann uns jetzt nicht vorwerfen, wir hätten jetzt hier nichts gearbeitet. Außerdem ist es so, dass einige interessante Sachen ja noch in Arbeit sind. Über einige Dinge, also über diese Republika-Sache habe ich schon gesprochen, das kommt noch. Also die Repräsentation von psychischen Erkrankungen. Über andere Dinge, da basteln wir jetzt noch so ein bisschen im Hintergrund drin rum, bevor wir das dann letztendlich zur Präsentation bringen. Genau. Aber es sind auf jeden Fall interessante Themen in der Mache, die dann in den kommenden Wochen den Weg hoffentlich in euer Ohr finden. Vielen herzlichen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort uns einen Kommentar hinterlasst, wie schon gesagt. Ihr könnt es tun, ohne euch anzumelden, aber ihr dürft euch natürlich auch sehr gerne anmelden. Ihr dürft mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns außerdem natürlich auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst. Auf pixeldiskurs.de findet ihr den entsprechenden Spenden-Button. Ich glaube, ich mache jetzt noch ganz kurz Musik.
Mhm, ne? Stimmt, so, ist ja jetzt recht, also kurz gekommen.
Was war jetzt eine kompakte Folge, deshalb mache ich jetzt am Ende noch ein bisschen Musik. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!